Ich lade jetzt recht herzlich ein, Fragen zu stellen, eigene Meinungen abzugeben und Rückmeldungen an den Referenten zu geben. Es gibt Mikrofone. Bitte, sich immer ganz kurz vorzustellen.
Dankeschön. Petra Unger. Ich würde mich allgemein umfassend kurz als feministische Erwachsenenbildnerin bezeichnen. Ich hätte gerne ein paar Anmerkungen zu Ihren Ausführungen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Alleinverdienermodell funktioniert hat für die Unterschicht. Ganz im Gegenteil, ich halte das für ein bürgerliches Modell. Und wenn das Alleinverdienermodell jemals in der Unterschicht oder Arbeiterschicht funktioniert hat, dann nur kurzfristig im Wirtschaftswunder als Durchgangsstation. Sehr viel länger hat es nicht funktioniert. Die Frauen haben immer arbeiten müssen in den einfacheren Einkommensschichten, waren immer berufstätig. Es wurde aber ihre Arbeit abgewertet als Dazuverdienen, als Teilzeitarbeit. De facto haben sie auch weniger Stunden häufig bekommen, aber sehr häufig haben sie Vollzeit gearbeitet und immer mitverdient. Und man hat sie mal als Mitverdienen bezeichnet, obwohl sie wesentlich fürs Einkommen der Familie aufgekommen sind. Ein zweiter Punkt, Sie haben gesagt, die Mädchen kriegen schon attraktive Angebote beim Girls' Day und die Jungs so fade Sachen wie Nähparcours. Ich wäre grundsätzlich für eine völlige Neubewertung der Arbeit, sowohl der unbezahlten Arbeit als auch der öffentlich organisierten Pflegearbeit. Und diese Hierarchisierung, die da eingeführt wird, funktioniert ja häufig auch bei den Mädchen nicht. Es wird seit Jahren versucht, die Mädchen in die Technik zu bringen und sie gehen nicht. Oder sie bleiben dort nicht lange aufgrund der Strukturen, die dort sind. Also auch das sollte man überlegen, warum das so ist. Und zu guter Letzt, wenn die Medien polarisieren, dann sehe ich ein ganz großes Problem darin, dass die Journalisten und Journalistinnen in der Regel nicht über Gender-Expertise verfügen. Ich würde es für verpflichtend einführen, Gender-Expertise für Journalisten und Journalistinnen, weil sie wesentlich das Geschlechterverhältnis mitbestimmen, eben auch polarisieren und polemisieren. Und gerade in Österreich ist das meiner Ansicht nach ein ganz großes Problem. Und abschließend, die Männerpolitische Abteilung in Österreich wurde aus rechtskonservativen Bereichen gegründet und bei uns ist so ein bisschen polemisch flapsig gemeint worden, es war eine Versorgungsanstalt für FPÖ-Politiker während der schwarz-blauen Regierung. Also das muss man immer ein bisschen mitbedenken, unter welchen Umständen und in welchem Kontext solche Männerabteilungen entstehen. Wenngleich ich der Meinung bin, dass es gut ist, wenn es sie gibt, wenn sie profeministisch und emanzipatorisch agieren.
Ja, Sie haben natürlich recht, dass in der Tat im Arbeitermilieu die Frauen immer mitgearbeitet haben, was nichts daran ändert, dass das bürgerliche Ideal auch das Ideal der Arbeiterbewegung gewesen ist. Also im 19. Jahrhundert gab es ja dieses Gedicht da von Schiller mit der Glocke, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Das war natürlich ein bürgerliches Ideal, aber Sie haben das selber korrekt beschrieben, im Wirtschaftswunder hat es funktioniert, also in einem sehr engen Zeitraum zwischen 1950 und 1970, wo es zum Beispiel in Deutschland im Ruhrgebiet dann hieß, die Frau des Stahlarbeiters braucht nicht zu arbeiten, also der proletarische Mann war stolz darauf, seiner Frau, die an der Supermarktkasse saß, das zu ersparen. Da waren die Männer stolz drauf. Und das hat natürlich nur in halbwegs gut verdienenden Facharbeitermilieus funktioniert. Und inzwischen funktioniert es immer weniger, was natürlich auch damit zu tun hat, dass das Konsumniveau gestiegen ist, die Erwartungen daran, was eine Familie verdienen muss. Wenn man sich überlegt, dass dieser Stahlarbeiter vielleicht 48 Stunden gearbeitet hat und mehr schlecht als recht seine Familie damit ernähren konnte und heute eher so der Standard ist, eine Familie braucht 60 Stunden, um den Lebensunterhalt zu verdienen, die dann meistens geschlechterhierarchisch verteilt sind im Sinne von 40 und 20 oder ähnliches. Ich habe den Eindruck, dass wir den männlichen Normalstandard von Erwerbsarbeit in Frage stellen müssen. Also eigentlich zu einem anderen Normalarbeitsverhältnis, soweit überhaupt eins notwendig ist, kommen sollten in Richtung von 30 Stunden Stellen als Normalität, aber auch jetzt nicht sklavisch vorgeschrieben. Meine Utopie ist nicht, dass beide Geschlechter praktisch das alte männliche Normalarbeitsverhältnis von 48 oder 40 Stunden plus Überstunden kopieren, weil ich das für nicht besonders familienfreundlich halte. Ja, Genderkurse für Journalisten ist eine witzige Idee. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ich komme ja selber aus dem Berufsfeld und ich kann Ihnen nur meine Erfahrungen schildern, dass Geschlechterthemen immer nachrangig sind. Also heute sollte in der kleinen Zeitung hier in Graz ein Zwei-Seiten-Bericht über unsere Tagung erscheinen. Der ist natürlich Gaddafi zum Opfer gefallen. Also das sind immer Themen, Kann-Themen bei den Journalisten. Das ist immer nicht so wichtig. Also bei Gaddafi habe ich jetzt Verständnis, aber in anderen Fällen frage ich mich manchmal schon, wie da die Prioritäten gesetzt werden. Aber naja, ich bin jetzt die falsche Person, um da Kollegenschelte zu betreiben. Habe ich vorhin schon genug gemacht.
Danke. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen?
Es gibt ja einen österreichischen Dichter, den Ernst Jandl, und der sagt, rechts und links kann man so leicht verwechseln. Also eines meiner Lieblingsgedichte. Und spannend ist, in Österreich gibt es auch in den sozialistisch regierten Bundesländern keine männerpolitischen Abteilungen. Das heißt, es gibt keine Einheiten, wo wirklich Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um sich systematisch mit Problemlagen von Buben, Burschen und Männern auseinanderzusetzen. Und diese Konkurrenz, die Sie recht gut geschildert haben, nämlich dass sozusagen Angst um die Fördertöpfe besteht. Also zum Beispiel in Wien gibt es ein riesiges Gender-Budgeting-Programm, wenn man dann anschaut, wie viel da für Burschenarbeit oder Bubenarbeit drinnen ist. Es ist sehr dünn. Es gibt auch keine Ansprechpartner in den öffentlichen Stellen. Und welche Möglichkeiten sehen Sie da, sozusagen, dass Männerarbeit institutionell weiterkommt? Also dieses Bundesforum Männerarbeit oder Bundesforum Männer, das finde ich sehr spannend. Wenn Sie da noch was dazu sagen könnten, wie sozusagen die organisierte Männerbewegung Fortschritte machen könnte auf institutioneller Ebene.
Wollen Sie direkt ergänzen oder?
Ich muss wieder eine Frage stellen.
Okay. Da kann ich das nochmal verknüpfen mit Ihrer Anmerkung zu Ihrer männerpolitischen Grundsatzabteilung. Ich weiß das natürlich, dass in welchem politischen Fahrwasser die gegründet wurde, nur das kann man ja auch umwidmen politisch, das kann man ändern. Und ich würde sagen, dass diese deutsche Abteilung, die ja trotz, wie viel Einwohner hat Österreich, jetzt darf ich mich nicht blamieren, aber 8? Ah ja, also trotz fast zehnfacher Einwohnerzahl hat die, glaube ich, ungefähr dieselbe Zahl an Planstellen wie in Österreich, wobei Herr Berchtold hat mir gestern Abend schon gesagt, er hat viele Teilzeitstellen, also weiß ich nicht, ob man es vergleichen kann. Jedenfalls, das ist in Deutschland jetzt auch noch nicht so toll ausgestattet, ist es aber politisch, glaube ich, etwas anders inszeniert. Wir haben zwar eine umstrittene Familienministerin, die jetzt sagt, man soll was für die Jungs tun, und das ist bei den Frauen höchst umstritten. Aber ich habe den Eindruck, diese Abteilung, dieses Referat ist in einer ganz guten Abteilung im Ministerium, in einem Kontext, den ich akzeptieren kann. Weil Sie jetzt angesprochen haben, wie ist es in den Bundesländern, da haben wir auch keine männerpolitischen Abteilungen. Ich fand es jetzt ganz interessant, ich lebe ja in Köln und das gehört zum Bundesland Nordrhein-Westfalen, da hat die Regierung gewechselt im letzten Jahr, ist jetzt wieder rot-grün regiert. Und wir haben eine grüne Ministerin in dem Gesundheitsressort, zu dem auch Emanzipation gehört. Das heißt also GEPA, Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Und ich habe dann auf einer Diskussionsveranstaltung mal nachgefragt, was denn mit Emanzipation gemeint ist. Denn früher hieß das natürlich Frauen, jetzt heißt es Emanzipation. Und dann hat die Staatssekretärin gesagt, ja, mit Emanzipation wäre gemeint, dass sie sich jetzt nicht nur um Frauen kümmern würde, sondern auch um Schwule und Lesben. Ich fand das sehr entlarvend, weil sie die Männer überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also das, die Ministerin kümmert sich um die Opfer. Das ist ihre Denke. Und das sollte sich dringend ändern. Und ich finde diese Symbolpolitik, die mit Bezeichnungen von Ministerien, von Abteilungen gemacht wird, nicht unwichtig. Weil mit gemeint, aber nicht mit genannt, reicht nicht. Sondern es geht schon auch darum, die neue Richtung der Geschlechterpolitik, die sich ja eigentlich auch mit dem Gender Mainstreaming schon abgezeichnet hat, auch zu benennen. Das halte ich für wichtig. Weil dahinter verbergen sich natürlich dann schon auch politische Konzepte, wie ich an diesem Beispiel GEPA Ihnen eben erläutert habe.
Ja, ich möchte nur kurz ergänzen zu der Männerabteilung, da ich da irgendwie auch mich angesprochen fühle. In der Männerabteilung sind natürlich keine Politiker, auch keine versorgt worden. Es sind alle Mitglieder dieser Abteilung schon mit, bis auf Ausnahme meiner Person, 10, 20 Jahre im Bundesdienst gewesen. Also das waren Bundesbedienstete, die da waren. Und ich glaube, man kann auch nicht ein neues Thema, ein neues Politikfeld aufbauen, nur um jemanden versorgen zu wollen, sondern da muss ein inhaltliches Bedürfnis da sein. Und weil der Herr Dr. Gesterkamp gerade gesagt hat, Emanzipation, es geht auch um Emanzipation von veralteten Rollenbildern bei Männern. Und ich glaube, das ist das Thema gewesen, zu glauben, man könnte jetzt künstlich ein Thema gründen, um ein paar Leute irgendwo unterzubringen, ist eine Illusion. Nicht? Wenn man ein neues Politikfeld beackert, muss die Zeit reif dazu sein, muss, glaube ich, das Bedürfnis da sein und eine gewisse politische Notwendigkeit. Und es sollte eigentlich egal sein, wer dieses Thema aufgreift, dass es auch inhaltlich politische Unterschiede geben wird. Es gibt es auch in der Frauenpolitik, je nachdem, wer in der Regierung ist, wird frauenpolitisch da oder dort andere Weichenstellungen vornehmen. Das wird es auch in der Männerpolitik geben. Aber nur noch, das wollte ich ergänzend dazu sagen, zu dem Thema, ob da wer versorgt worden ist oder nicht. Also ich halte das für einen Trugschluss, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass auch damals sehr viel über die Männerabteilung in der Zeitung gestanden ist, wo, sage ich mal, 80% einfach nicht wahr war und erfunden wurde. Und damit muss man halt leben. Aber es hat uns bekannt gemacht und auch die Vorteile haben wir dann nützen können.
Sie wollten noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Es gibt noch eine Antwort.
Es gibt jetzt ganz viele Fragen, die sammeln
wir. Ich würde ganz gerne nur ganz kurz darauf antworten. Die ersten Genderbroschüren, die publiziert wurden, waren in keiner Weise emanzipatorisch oder profeministisch, wenn ich an Autoren wie den Herrn Laun denke, der dort publiziert hat. Also es kommt schon darauf an, aus welcher Ecke emanzipatorische Ansätze propagiert werden. Und das hat sich mit dem sehr guten Gesundheitsbericht, das möchte ich auch anerkennend erwähnen, sehr wohl geändert. Und es tut sich natürlich auch einiges in der Männerabteilung, das nehme ich sehr positiv zur Kenntnis. Aber die Anfänge waren eindeutig in der entsprechenden Richtung zu sehen.
Danke.
Eine Frage? Sie haben von geschlechtshomogenen Schutzräumen gesprochen. Ich selber bin schon über 20 Jahre in einer Männergruppe, die ich sehr schätze und die mir sehr gut tut, und hatte über viele Jahre hinweg die Hoffnung, dass diese Männergruppen sich ausbreiten werden, dass es mehr geben wird in dieser Art. Und das ist nicht wirklich eingetroffen, nur sehr minimal. Kennen Sie andere Modelle, ähnliche Modelle, hilfreiche Modelle, wo Burschen und Männer einen Raum miteinander finden? Das Wort Schutzraum finde ich vielleicht gar nicht so passend. Also einen eigenen Raum finden, wo sie sich gegenseitig stärken, neue Ideen entwickeln können und mit den Herausforderungen, die der gesellschaftliche Wandel bringt, lernen können, damit umzugehen. Das würde mich interessieren. Danke.
Ja, grüß Gott. Mein Name
Frage,
ist Martin.
Frage dazu passend oder soll man die Frage zuerst beantworten?
Ich würde jetzt eine andere Richtung.
Weil sich ganz viele gemeldet haben.
Sammeln, okay.
Bitte.
Martin Viereck vom Verein Interact, Werkstatt für Theater und Soziokultur. Ihre Ausführungen über die doppelten Verlierer, also die haben mich sehr wütend gemacht und sehr betroffen gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass sie die Lage, die gesellschaftliche Lage, einfach weiter zuspitzt, was die Zukunft betrifft, angesichts dessen, dass die sozialen Ungleichheiten sich immer vergrößern, also die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, auch in der Gleichberechtigungs- und Stellungsthematik, in der Gender-Thematik, dann kommen wir nicht umhin, um wirklich also Armut zu bekämpfen, an der sozialen Gerechtigkeit und Ausgewogenheit zu arbeiten. Und das erfordert meiner Meinung nach eine grundlegend neue Kultur des Zusammenlebens und eine neue Arbeits- und Wirtschaftskultur, die nicht auf Hierarchie, so wie wir das gehört haben gestern, auf Hierarchie, Unterdrückung und ja, aufgebaut ist, so wie wir das jetzt haben. Und ja, das ist mein Statement dazu. Also ich glaube, dass man da sehr fundamental diskutieren muss.
Danke. Ja, mein Name ist Romeo Besutte. Ich wollte zwar was anderes sagen, ich unterstütze das, aber dass wir, glaube ich, diese Diskussion über Geschlechterverhältnisse, jetzt nicht nur über Männer, sondern dass wir überhaupt über Geschlechterverhältnisse müssen wir wirklich über gesamtgesellschaftliche Strukturen diskutieren und uns wirklich anschauen, wem gehört auf dieser Welt etwas und wer profitiert wovon. Also das ist eine grundlegende Frage, ohne die wir das meines Erachtens kein Gender-Thema und kein Thema, das mit Machtverhältnissen zu tun hat, ernsthaft diskutieren können. Das nur als Anmerkung. Ich wollte Sie etwas anderes, Konkretes fragen. Es gibt so eine These, die so bei mir im Kopf öfter mal so auftaucht, und ich wollte einfach Sie fragen, was Sie dazu denken. Wenn man sich Untersuchungen anschaut, wie zum Beispiel von Wippermann, die 2009 erschienen ist, diese Sinusstudie, ich weiß nicht, ob Sie kennen, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, werden Sie bestimmt kennen, dann sieht man, dass Männer in Befragungen eben zu 2/3 angeben, sie wollen gleichberechtigte Frauen, sie haben emanzipierte Männerbilder, sie wollen für die Familie da sein und so weiter. Also dass auf Einstellungsebene vieles passiert ist, dass die Männer zumindest das ankreuzen, was entweder sozial erwünscht ist oder auch, ich glaube, auch tatsächlich in vielen Bereichen ihre Einstellung geworden ist. Also dass hier Modernisierungsprozesse, und ich bin selber in Männerberatungskontexten tätig, und ich würde das es würde sich mit meiner subjektiven Beobachtung decken, dass es sehr viele Männer gibt, die diesen Modernisierungsprozess für sich selbst mitgemacht haben. Und zugleich aber gibt es ein Vakuum in der Verständigung von Männern untereinander darüber. Es hat nicht, wie es bei der Frauenbewegung und im Feminismus stattgefunden hat, einen politischen Kampf gegeben, der natürlich sehr, sehr wichtig war für die Formierung von Begriffen, für die Kritik und vieles von dem, was Sie berichten, sozusagen, dass in politischen Positionen bestimmte Dinge ausgegrenzt werden. Da gibt es ja auch eine innerfeministische, ganz starke Kritik am institutionalisierten Feminismus, wo dann ganz viele Formen von Frausein ausgegrenzt werden und so weiter. Das wiederholt sich ja in vielen Bereichen. Ja. Aber dass hier keine politische Diskurs stattgefunden hat, und ein Thema sozusagen, was die Väterrechtler dann aufbringen, ist ja, dass dort, wo Betroffenheiten von Männern sichtbar werden, hier plötzlich ein Politisierungsfeld auftaucht und dieser nur individuell und persönlich gemachte Fortschritt dann auch wieder brüchig werden kann und auch zu einem Rückschritt werden kann, wenn er politisch diskutiert wird, weil eben dieser ganze politische Diskurs fehlt. Also sozusagen, dass das eine zwar persönlich gesetzte Weiterentwicklung wieder fragil werden lässt, wenn sie politisch diskutiert wird, weil hier bestimmte Themenfelder fehlen, nicht besetzt wurden und historisch eben diese Entwicklung war. Das wäre so eine These. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie verständlich rüberbringen. Mich hätte nur interessiert, ob Sie sagen, na, das ist, sehen Sie auch so oder nicht oder was auch immer.
Johannes, du?
Hallo, Markus Mock mein Name. Ich arbeite im interkulturellen Bereich in einem Jugendzentrum. Und meine Anmerkung ist, oder meine Feststellung ist, beziehungsweise auch meine Frage ist, ich werde es eine Frage formulieren, als Warum wird Männlichkeit prinzipiell problematisch, wenn es Formen von nicht-hegemonialer Männlichkeit sind, wie jetzt zum Beispiel Unterschichten? Wir haben jetzt gerade in Ihrem Vortrag gesehen und auch gestern bei dem Vortrag von der Raven Connell, dass hegemoniale Männlichkeiten die gesellschaftlichen Dynamiken, das gesellschaftliche System am Laufen halten, aber und diese Männlichkeitsbilder sozusagen in einem wirtschaftlichen Kontext, in einem machtökonomischen Kontext anerkannt sind, aber sofort problematisiert werden, wenn es sozusagen jetzt Männer sind, die aus der Unterschicht kommen. Also diese Krise der Kerle, wie Sie sie definiert haben, ist eine Krise eines Teils der Männlichkeiten. Und da denke ich mir dann, warum ist das nachher so, eine Stellvertreterfunktion? So, schaut, das sind die bösen, jetzt ZB-migrantischen Männer, ZB-ungebildeten Unterschichtkerle, die keine Ahnung haben. Und wir alle, wir Mittelschichtler, sind ja eh so super zivilisiert und super feministisch eingestellt oder profeministisch. Es ist genauso wie der Herr vor mir gefragt hat, sehe das Problem auch, dass zwar diese Einstellungen da sind, aber teilweise auch vom System her nicht getragen werden können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, eine Männerbewegung gibt es ja per se ja auch nicht. Es gibt vielleicht Männerbewegungen und man könnte jetzt zum Beispiel schwer, wenn man die Männlichkeiten diskutieren will, profeministisch argumentierende Männer an einen Tisch mit Knallköpfen von Mandat setzen.
Gut, danke. Es gibt jetzt noch zwei Fragen. Ist das zumutbar? Dann sollten wir aus Zeitgründen einmal...
Ja. Mein Name ist Dominik Berger. Ich bin Obmann des Männervereins Einfach Mann hier in Graz. Wir betreiben seit 9 Jahren männerinitiatorische Arbeit hier in der Steiermark. Diese Arbeit wird auch in Süddeutschland, Norddeutschland, in Italien und in Portugal betrieben. Nennt sich Weg der Männer. Also wenn Sie googeln, Weg der Männer, finden Sie da Informationen. Und ich möchte zu dem Statement, gibt es Männergruppen, noch eine Einladung aussprechen. Also es gibt vom Verein Einfach Mann Monatstreffen, wo wir offene Treffen machen für Männer in einer reinen Männerrunde, einmal sich auszutauschen, auch über die Themen, über die man normalerweise so nicht spricht, wo auch die Masken fallen. Und ich glaube, Ihr Statement, geschlechtshomogene Räume zu eröffnen, ist für Männer ganz, ganz wichtig. Und also herzliche Einladung zu diesen Monatstreffen. Und Sie können mich gerne darauf ansprechen, wo diese Treffen stattfinden. Danke.
Danke. Eine letzte Frage.
Und zwar eine kurze Frage. Mich hat noch interessiert, warum Sie es problematisch finden, dass es so wenige Grundschullehrer gibt. Und ich wollte auch noch anmerken zu diesem Sprechen über Unterschichtsmännlichkeiten und Männer, die keine Partnerin finden, dass ich das sehr problematisch finde, weil da meiner Meinung nach laufend Bilder reproduziert werden, dass Männer, dass nur Erwerbsarbeit identitätsstiftend sein kann für Männer und Männer eine Frau brauchen und nur eine Frau, und das kann kein Mann sein, dass sie damit quasi im Zaum gehalten werden müssen, weil sie sonst eben gewalttätig, alkoholabhängig oder so werden.
Danke. Ich maße mir jetzt in meiner Rolle noch eine letzte Frage an, aber die schließt dort an, nämlich ganz präzise, kurz zu beantworten möglicherweise, obwohl man den ganzen Tag darüber diskutieren könnte. Worauf führen Sie zurück? Ich war nämlich sehr überrascht, dass in Deutschland dieser Anteil der Grundschullehrer zurückgeht. Und meine Frage an die Teilnehmerinnen, weil ich das nicht weiß, vielleicht habe ich da wie gestern bei der Präsentation auch wieder mal nicht aufgepasst. Wie ist die Situation in Österreich? Würde ich nicht wissen, da wäre ich interessiert. Ist gleich? Die ist in Österreich zurückgegangen. Okay.
Ja, das stimmt. Ja,
okay, gut, danke.
Jetzt muss ich die, das alles verarbeiten zu einem Schlussstatement. Mir ist vorhin noch eingefallen, dass die Frage von Ihnen nach dem Bundesforum Männer nicht beantwortet ist. Da hinten sitzt aber das Bundesforum Männer oder zumindest Teile davon. Vielleicht haben die ja Lust, gleich noch kurz, bevor Herr Lehner redet, zu erläutern, wie Sie das machen. Wäre eine Einladung. Das kann ich nämlich nicht so gut wie die. Okay, jetzt zu den Fragen. Ich mache es mal von hinten, damit wir es nicht alles vergessen. Grundschullehrer, offenbar sind die Zahlen in Österreich genauso. Ich finde, dass Kinder, übrigens auch Mädchen, nicht nur junge männliche Identifikationsfiguren brauchen im öffentlichen Raum. Gerade wenn wir auch über Vaterlosigkeit im privaten Bereich reden. Das ist kein Angriff auf das weibliche Fachpersonal, das ist mir sehr wichtig. Also natürlich können auch Lehrerinnen gut Jungen erziehen, aber ich finde es einfach wichtig, dass auch Männer in den Grundschulen als Fachkräfte vertreten sind, gerade vor dem Hintergrund, dass Kinder immer länger in der Schule bleiben. Wir haben ja diese Konzepte jetzt mit Übermittagbetreuung, mit Ganztagsschulen. Das heißt, der Bereich ist zeitlich immer ausgedehnter. Und da geht es natürlich auch um sowas wie Ersatzmütter, Ersatzväter. Und da, finde ich, sollten dann die Männer als Geschlecht auch vertreten sein. Ja, welche Fragen gab es noch? Eigener Raum für Männer, ich plädiere sehr dafür, da diese alten Konfrontationsstellungen, die es ja auch, die auch die Geschichte der österreichischen Männertagung durchziehen, vielleicht ein bisschen aufzulösen. Ich war 2001 in Innsbruck, wo der Richard Rohr geredet hat, also die sehr stark mythopoetisch geprägte Männertagung. Und ich achte aber diese initiatorische Arbeit, von der der Redner da eben gesprochen hat, von mir aus sollen Männer auch in die Schwitzhütte gehen und ums Feuer sitzen. Ich habe da nichts gegen. Ein Problem habe ich damit, Sie haben das selber angesprochen, dass Sie Ihre Konzepte auch stark in Süddeutschland machen. Ich habe zum Beispiel da die Erfahrung gemacht, dass dann auf Veranstaltungen, die eher von mythopoetisch orientierten Männern besucht sind, mir der Vorwurf gemacht wird, ich würde so theoretisch reden. Ich kann das dann immer gar nicht nachvollziehen, weil ich finde nicht, dass ich theoretisch rede. Und dahinter steckt der Vorwurf, der redet ja von Politik. Das interessiert mich aber nicht. Also damit habe ich ein Problem mit dieser entpolitisierten Art, sich dann auf diese Männergruppen, die ich für sehr sinnvoll halte, zu beschränken. Und umgekehrt, finde ich aber, sollten die Leute, die vielleicht hier auf dieser Tagung überwiegend vertreten sind, das hat ja ein ganz anderes Konzept als damals in Innsbruck, auch offen sein für diese Männergruppen, für, auch von mir aus auch für die Initiation und alles Mögliche, was da angeboten wird. Ja, doppelte Verlierer, das war eigentlich auch mehr ein Statement, da muss ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich bin auch der Meinung, dass es sich um eine fundamentale gesellschaftliche Frage handelt, dass überhaupt die Frage der Geschlechterpolitik mal etwas zugespitzt formuliert, nicht vom Kapitalismus zu trennen ist. Das ist jetzt ein großes Wort, aber das ist natürlich das, was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat, mit sozialen Fragen. Ich habe ja auch im Zusammenhang mit den Jungs betont, dass für den Bildungserfolg die Herkunft der Eltern und die Ethnizität noch eine größere Rolle spielen als das Geschlecht. Zu der Studie, dass die Männer zum Beispiel in der Studie von Herrn Wippermann sagen, zu zwei Dritteln, wir wollen Gleichberechtigung. Das habe ich ja auch erwähnt mit den Umfragen, wo die Männer sagen, Familie ist ihnen das Wichtigste im Leben. Also Umfragen sollte man überhaupt nicht trauen. Und da muss man sich in der Sozialforschung, glaube ich, sehr ausdifferenzierter Methoden bedienen. Ich glaube, diese kirchlichen Männerstudien in Deutschland und Österreich haben das etwas differenzierter abgefragt und kommen dann ja auch zu dem Ergebnis, dass, glaube ich, nur 20% der Männer den neuen Männern oder den modernen Männern zuzurechnen sind und ungefähr dieselbe Zahl dem traditionellen oder dem teiltraditionellen Milieu und die anderen sind irgendwo dazwischen, verunsichert, pragmatisch und so weiter. Wichtiger Hinweis war das, oder das fand ich einen anregenden Gedanken von Ihnen da hinten, mit der, ja, dass sich die Mittelschicht vielleicht selbst überhöht mit diesen Thesen, wie ich sie vertreten habe. Also man kann dann natürlich prima im Umfeld wie hier an der Universität sagen, die Unterschichten, die verhaftet sind, die immer noch in der traditionellen Männlichkeit. Ich kann Ihnen da nur ein Beispiel nennen, weil Sie auch erwähnt haben, dass Sie mit Migranten arbeiten. Ein Forscher aus Köln, Michael Tunsch, beschäftigt sich mit Migrantenvätern und hat, das ist noch nicht veröffentlicht bisher als Arbeit, das überraschende Ergebnis, dass zum Beispiel türkische Migrantenväter ja, ziemlich gute Väter sind, auch im Vergleich zu deutschen Vätern. Also dass sie sehr familienbezogen leben, und das finde ich eine überraschende Erkenntnis. Also ich finde es in der Tat für Akademiker, für Mittelschichtsintellektuelle eine große Gefahr, dass man sich da sonnt darin, dass man so ein toller Mann oder so eine tolle Frau ist und die Geschlechterverhältnisse prima geregelt hat und dann nach unten guckt. Also die Gefahr sollten wir immer im Kopf behalten. Ja. Haben wir noch 2-3 Minuten für das Bundesforum Männer? Und da würde ich dann die 4 Herren da hinten bitten, dass einer die Frage mit einem Statement beantwortet. Und dann machen wir, glaube ich, Pause. Ne?
Ja, danke für die Zeit. Ich bin Matthias Lindner, ich bin stellvertretender Vorsitzender des Bundesforums Männer. Wir haben uns im November 2010 gegründet und werden gefördert vom Bundesfamilienministerium zu 100% und haben uns damals mit 26 Gründungsverbänden zusammengegründet. Heute sind wir in der Situation, dass wir auf der Mitgliederversammlung jetzt am 11. November noch 4 weitere Mitglieder aufnehmen werden und damit 31 sein werden. Getragen werden wir von einem sehr breiten Spektrum in Deutschland von Verbänden, zum Wesentlichen von den Kirchen, katholische, evangelische Kirche. Gewerkschaft ist mit dabei, das Deutsche Rote Kreuz und natürlich dann auch diejenigen, die die Arbeit an der Basis machen. Jungen Arbeiter, aber dann eben auch Gruppen, die mit Opfern von Gewalt, aber auch mit Tätern arbeiten. Wir befinden uns im Moment noch ein bisschen im Aufbau. Deswegen ist es schwer, sich heute schon in politische Prozesse einzubringen inhaltlich, weil wir erstmal noch einen internen Diskussionsprozess darüber führen müssen, wie wir uns denn positionieren, wie wir uns strukturieren, weil Sie ja alle wissen, ihr alle wisst, dass also Strukturfragen sind auch Machtfragen und damit gehen wir sehr sensibel um, weil wir natürlich schon auch wissen, dass wir hier etwas Neues schaffen und bei diesem Neuen auch versuchen wollen, andere Wege zu gehen auf der einen Seite, weil wir merken, dass das ist eine Erwartung, die an uns gerichtet wird, zumindest innerverbandlich, aber andererseits auch sehen, dass wir von der Politik Erwartungen erfüllen müssen, nämlich als Ansprechpartner zu fungieren und dementsprechend natürlich auch Strukturen brauchen, die uns da kommunikationsfähig machen. Das ist gerade ein ziemlich großer Spagat, in dem wir uns befinden, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das lösen werden. Wir sind im Moment dabei zu gucken, dass wir auch die Männerarbeit innerhalb des deutschsprachigen Raums in Europa mit vernetzen wollen, also da wollen wir einen aktiven Teil mit dazu beitragen. Wir haben erste Gespräche geführt mit Männer-CH aus der Schweiz und wollen auch jetzt diese Veranstaltung nutzen, um Kontakte nach Österreich aufzubauen, um dann unter Umständen im nächsten Jahr eine gemeinsame Männertagung zwischen deutschen, schweizerischen und österreichischen Männerverbänden zu führen. Derzeit sind wir auch in Luxemburg unterwegs und gucken, ob wir die vielleicht auch noch mit reinbringen. Für Fragen stehe ich ansonsten gerne nachher auch draußen zur Verfügung. Ich möchte jetzt auch hier nicht mehr Zeit stehlen. Vielen Dank erstmal für diese paar Minuten.
Danke sehr.
Danke nochmal, Herr Gesterkamp, für diese morgendliche Aktivierung.